denke ich an den Begriff Medienabhängigkeit, dann denke ich immer so an den klassischen Gamer. Ist das aber überhaupt noch zeitgemäß oder hat sich da jetzt ein bisschen was getan neben dem Gamer?
Also mittlerweile haben wir relativ viele andere Nutzungsformen neben dem klassischen Gaming, wo wir auch durchaus suchtartige Entwicklungen und Tendenzen betrachten können. Es gibt aus dem Jahr 2017 eine Studie von der DRK Krankenkasse in Zusammenarbeit mit Professor Tomasius von der Universität Hamburg-Eppendorf, die eben noch ganz klar sagt, es gibt Abhängigkeitspotenziale und auch deutlich sichtbare Abhängigkeitszahlen bei sozialen Medien zum Beispiel. Also wenn wir zum Beispiel von Facebook oder von Instagram auch sprechen. Das heißt also, es gibt da schon mehrere Bereiche, wo mittlerweile auch durchaus eine suchtartige Entwicklung passieren kann.
Kann man überhaupt sagen, jetzt bei Facebook haben ja viele, Instagram haben viele, ab wann man dann merkt, also wenn es Leute zuhören, dass es zu viel ist, also wie kriegt man das überhaupt mit?
Das ist wie im Grunde bei jeder auch stoffgebundenen Abhängigkeit ein relativ schleichender Prozess, der auch durchaus mit vielen Vermeidungsstrategien im Kopf dann auch einhergeht. Wenn das Problemverhalten sozusagen zu massivem Leidensdruck in der Realität führt, also sprich, wenn die Kontrolle so weit eingeschränkt ist, dass sozusagen Schule, Ausbildung, Beruf oder auch Partnerschaft überhaupt nicht mehr gewährleistet bleiben können, nicht mehr geführt werden können, dann wachen die meisten Betroffenen und die exzessiven Nutzerinnen auch irgendwann auf. Bis es dahin kommt, haben wir nur sehr diffuse Möglichkeiten, sag ich mal, zu erkennen, inwiefern eine Medienabhängigkeit auch entsteht oder auch nicht. Die Toleranzentwicklung ist mit Sicherheit einer der ersten Punkte, also die Erhöhung der Nutzungsdauer und auch die Ausweitung auf verschiedene Nutzungskontexte. Ich kann ja zum Beispiel gewisse Spiele, die ich über, ich nenne mal eine Plattform Steam am Computer zu Hause spiele, die kann ich mittlerweile ja auch über Handy fortsetzen. Und ich kann mir auf Twitch zum Beispiel auch noch andere Spiele, Streams anschauen, kann dadurch dann weiter mich in die Spielewelt reinbeamen. Das sind so Möglichkeiten, wo ich jetzt nicht sagen würde, das ist direkt eine Abhängigkeit, aber wenn das halt, sage ich mal, immer mehr wird und immer breiter wird und auch in immer verschiedeneren Kontexten eingesetzt wird und auch die zeitliche Dauer sozusagen übermäßig wird, dann hat man einen ersten Hinweis.
Wahrscheinlich auch ganz, also die Toleranzentwicklung ist ein klassisches Suchtkriterium, auch bei Alkoholikern oder bei überhaupt Drogenabhängigen und ähnlich wahrscheinlich auch Entzugserscheinungen. Also wenn ich jetzt feststelle, ohne mein Smartphone geht's nicht mehr, dass ich da den Blick auf Facebook, den brauche ich einfach unbedingt, dann fängt es zumindest an, kritisch zu werden, nehme ich an.
Mhm. Also im Grunde wie bei jeder Gewöhnung an gewisse Verhaltensmuster und auch wie bei jeder deutlichen Suchtentwicklung haben wir natürlich auch gewisse Entzugssymptomatiken. Es gibt auch eben Kriterien, die im DSM-5 zum Beispiel und auch im ICD-11 festgehalten werden zum eben Thema Internetabhängigkeit oder auch Medienabhängigkeit.
Was sind diese Abkürzungen, was bedeuten die? Dass ich es kurz mal erklären?
Das DSM-5, das ist das Diagnostical and Statistical Manual of Psychiatric Diseases in der 5. Version. Das ist quasi ein Manual, ein Behandlungs- und Klassifikationsmanual für psychische und psychiatrische Erkrankungen. Genauso eben wie auch das ICD-11, wobei da die Untersektion F im ICD-10 bislang immer für die psychischen und psychiatrischen Erkrankungen herangezogen wurde. Und in diesen Katalogen werden im Grunde sämtliche Störungen, wenn Sie so möchten, und auch Krankheiten, auch körperliche Krankheiten im ICD zumindest, International Classification of Diseases von der Weltgesundheitsorganisation, dort werden eben diese Krankheitsbilder kodiert, festgehalten und mit Kriterien auch beschrieben, sodass Praktiker, Behandler eine Möglichkeit haben, sich zu orientieren und eben auch wissen, aha, ab dieser Kriterienanzahl über diesen Zeitraum, wenn das dann ausgeprägt und vorhanden ist, würde man theoretisch und auch durchaus dann praktisch die Diagnose einer Medienabhängigkeit, einer Computerspielsucht, einer Depression, aber auch zum Beispiel einer Schlafapnoe stellen.
Welche Folgen hat denn nun eigentlich Mediensucht bei dem klassischen Alkoholiker, sag ich mal, weiß man ja, es gibt gesundheitliche Einschränkungen, die mitunter bis zum Tod führen können. Wie ist das bei Medienabhängigen? Da gibt es nicht erstmal soziale Einschränkungen, haben wir gerade mal so ein bisschen angedeutet, aber gibt es auch zum Beispiel gesundheitliche Konsequenzen?
Also wenn Sie jetzt, sag ich mal, relativ lange schon in einer gewissen medienabhängigen Welt leben, dann haben Sie irgendwann auch durchaus gewisse Haltungsschäden. Dann haben Sie das Phänomen, dass Sie eben zum Beispiel mit dem Nacken irgendwann Probleme bekommen, weil Sie halt eben permanent auf das Handy herunterstarren, weil Sie aber auch vielleicht vor dem Computer eine ungünstige Sitzposition und Haltung einnehmen. Das ist aber eigentlich im Grunde vernachlässigbar, nämlich bei denjenigen, die durchaus ein exzessives Spielmuster an den Tag legen, aber dafür trotzdem noch relativ beweglich sind in der Freizeit, also sprich nach einem Hobby, einem sportlichen Hobby nachgehen oder in einem Verein angemeldet sind oder regelmäßig Fahrrad fahren oder, die haben ja ausreichend Bewegung, was dann wiederum kompensatorisch auf vielleicht eine dauerhafte schlechte Sitzhaltung auch einwirkt. Also wir reden noch nicht mal unbedingt davon, dass es an sich einen Effekt gibt, sondern die Umstände, die dann damit verbunden sind, dass ich eben exzessiv und dann dauernd spiele oder halt auch Medien in einer exzessiven Art und Weise nutze, zum Beispiel auch Netflix oder halt auch Amazon Prime oder andere Streaming-Anbieter, ermöglichen es einem ja auch durchaus in Welten abzutauchen und zu versinken. Und da muss man dann eben einfach sagen, okay, wenn Bewegung komplett ausbleibt, wenn eine gesunde Ernährung komplett ausbleibt, wenn der Hygienestandard, sage ich mal, sich immer weiter reduziert und wenn auch andere Lebensbereiche einfach maximal in den Hintergrund treten, zum Beispiel eben Partnerschaft, aber eben auch so etwas wie Karriere voranbringen oder auch neue Erfahrungen machen oder ein soziales, stabiles Netz aufbauen. Dann reden wir eben von Problemen und auch von einer klassischen Suchtentwicklung.
Das war jetzt eigentlich eine spätere Frage, dass Sie gerade die Streamingdienste angesprochen haben. Das heißt also jetzt nochmal für mich übersetzt, ich kann innerhalb einer Woche das sogenannte Binge-Watching machen, alle 70 Folgen von Game of Thrones mir anschauen, die Nächte um die Ohren hauen, aber solange ich mich noch gut ernähre und bewege, muss ich deswegen nicht gleich medienabhängig sein.
Ich denke, man kann es durchaus mit einem sehr intensiv betriebenen anderen Hobby auch vergleichen. Es gibt noch einen ganz klassischen, also einen ganz krassen Unterschied eben zwischen einer Sucht und einer exzessiven Nutzung. Wir würden bei einer Sucht noch nicht sofort, wir würden bei einer exzessiven Nutzung noch nicht davon sprechen, dass eine Sucht vorhanden ist. Eine Sucht kennzeichnet sich vor allen Dingen durch eine Priorisierung der Verhaltensweise oder einer Priorisierung der Droge und durch eine maximale zeitliche Fixierung darauf. Also sprich, dass eben keine Zeit mehr für andere Tätigkeiten auch freigemacht wird oder zur Verfügung steht. Solange das aber innerhalb der Selbstkontrolle bei dem exzessiv Mediennutzenden durchaus vorhanden ist, also sprich 20, 30, 40 Stunden in der Woche wird gespielt oder wird auch der Instagram-Account gepflegt oder auch andere soziale Plattformen und gleichzeitig gibt es aber eben noch eine Anbindung in einen Sportverein, es gibt ein soziales Netz, es gibt Freunde, mit denen sich getroffen wird, auch nicht medienbezogen durchaus. Und die Hygiene ist weiterhin gewährleistet, weil vielleicht der Schlaf auch ein Stück weit reduziert ist, vielleicht nur noch 7 Stunden. Das sind alles Dinge, die man berücksichtigen kann. Aber da würden wir dann eben noch nicht davon sprechen, dass wir eine klassische Abhängigkeitsentwicklung vorliegen haben. Der Alltag wird auch noch aufrechterhalten. Gleichwohl kann man sagen, okay, da gibt es aber ein Risikoverhalten. Und dieses Risikoverhalten, nämlich das exzessive Spielmuster oder das exzessive Nutzungsmuster, kann angesprochen werden.
Wir können ja auch mal über den, das wissen Sie ja wahrscheinlich auch ganz gut, was den Reiz eigentlich ausmacht. Also wenn man die verschiedenen Suchtgruppen mal betrachtet, bei dem Gamer kann ich mir vorstellen, ähnlich übrigens wie beim Serienjunkie, sind es natürlich die fremden Welten. Aber was ist zum Beispiel bei Facebook, Instagram, bei den sozialen Medien, was macht da den Reiz für die Süchtigen aus?
Ich habe vor gar nicht so langer Zeit mal eine Grafik auch im Internet gesehen. Da wurden quasi verschiedene Suchtmittel, Kokain zum Beispiel, wurde neben Alkohol und dann eben auch neben Likes platziert. Und dann war eben die Frage, sind Likes im Grunde das neue Suchtmittel unserer aktuellen Zeit und auch Kommentare, die man quasi unter Beiträge bei Facebook oder bei Instagram lassen kann. Das macht mit Sicherheit einen Teil des Reizes aus, dass man ein Feedback bekommt auf etwas, was man darstellt, auf etwas, was man produziert. Und jetzt sind wir ja durchaus, wenn wir ein bisschen medienaffin sind und auch medienkompetent, in der Lage dazu, das, was wir da produzieren und präsentieren, auch so zu gestalten, dass es durchaus Anklang findet. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, mit Stickern zu arbeiten, bei WhatsApp zum Beispiel. Wir können also quasi unsere Kommunikation und Interaktion aufpeppen. Das heißt also, es wird ja durch das Medium, durch Facebook und durch die Applikation auch, wird ja im Grunde dann eine Art Interaktion mit anderen Menschen simuliert, die so in der Realität nicht unbedingt stattfinden kann. Die ist meistens erfolgreich, diese Interaktion, die wird meistens wahrgenommen und kommentiert, diese Interaktion. Das heißt also, es gibt ein Stück weit ein Anerkennungserleben und es gibt so eine Art, ich werde gesehen, ich bin jemand. Das ist ein Teil, der auch einen Reiz ausmacht. Ein anderer Teil, der den Reiz ausmacht, ist, es ist unglaublich einfach. Ich kann mich ganz schnell in so eine Welt begeben und kann relativ zügig innerhalb dieser Welt, wie gesagt, auch Erfolge erzielen, indem ich mit der Applikation, mit dem Gerät eben eine erfolgreiche Interaktion habe. Das macht auch einen Reiz aus, weil in der Realität ist es halt mitunter etwas anstrengender und schwieriger, auf eine Bühne zu kommen und dort auf der Bühne seine eigene Meinung kundzutun und vielleicht auch die ein oder andere Kritik mal auszuhalten.
Also da ist die Welt sozusagen schöner in den sozialen Medien, mitunter aber auch nicht so schön, wenn man so an zum Beispiel Hasskommentare so denkt, das ist ja auch da wiederum eine gewisse Gefahr. Gibt es denn, ich glaube, Sie haben auch Unterschiede zwischen Frauen und Männern ausgemacht, vielleicht können Sie das nochmal nennen, warum Männer ganz gern auch zum Computerspiel greifen, hat ja was mit ihnen zu tun und warum Frauen, was die sozusagen bei Instagram finden?
Also das ist eine Unterteilung, die so in der Form sich relativ hartnäckig hält, dass es tatsächlich Unterschiede zwischen Frauen und Männern auch heute noch massiv gibt. Die Unterschiede werden verschwindend gering mittlerweile. Das ist so, dass wir fast davon ausgehen können, dass gleich viele Frauen wie Männer Computerspiele oder auch Konsolenspiele oder auch Smart Games oder Minigames auf dem Smartphone eben bevorzugen und spielen. Also was wir wissen ist, gespielt wird mittlerweile in beiden Geschlechtskategorien gleichermaßen. Die Art der Spiele ist aber nochmal ein bisschen anders. Männer finden sich eher in Actionspielen zurecht und spielen durchaus auch noch gehäufter Online-Rollenspiele, während Frauen eben durchaus ein Stück weit mehr diese Casual Games, die Social Games auch verwenden, die man auch eben mit dem Smartphone ein bisschen mehr spielen kann. Aber auch das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass eben auch die weibliche Bevölkerung immer mehr auch eben zu auch Actionspielen durchaus greift. Also die Szene nähert sich da sehr an. Da haben wir, finde ich, eigentlich eine ganz interessante Entwicklung. Bei Social Media ist es auch durchaus so, dass da eine Annäherung stattfindet zunehmend. Das heißt also, die Suchtmechanismen sind mittlerweile so ausgerichtet und die Algorithmen sind auch so ausgerichtet und auch die Werbekampagnen, die hinter den ganzen Applikationen und auch Möglichkeiten stecken, dass im Grunde beide Geschlechter gleichermaßen schon abgegriffen werden.
Also das sind wahrscheinlich jetzt fast nur noch dann Klischees, weil ich hätte so bewusst Klischee formuliere ich jetzt mal so gedacht, dass das bei Frauen sozusagen die Eitelkeit noch eine größere Rolle spielt oder Make-up und so weiter, vielleicht traditionell bedingt und deswegen dieses Role-Making bei Facebook, ich mache da sozusagen ein anderes Ich von mir, was die perfektere Variante ist, dass das eher bei Frauen zutrifft und gar nicht mehr so bei Männern, aber das kann man gar nicht mehr so unterscheiden, weil Männer manchmal uneitler sind, sie eben nicht schminken, das ist nicht mehr so.
Ich würde da ganz kurz auf so ein Phänomen eingehen wollen, was ich auch eben durchaus aus meinem klinischen Alltag hier in der Fachklinik soweit kenne. Es gibt ja einen deutlichen Hang zu Bodybuilding und einen deutlichen Hang zu High-Intensity-Trainings-Einheiten, also sprich mit denen man relativ zügig und relativ rasch seinen Körper, sag ich mal, in Form bringen kann. Und das ist natürlich für die Männer auch irgendwo interessant und auch attraktiv, im Fitnessstudio zum Beispiel vor dem Spiegel mit den Gewichten Fotos zu machen und die bei Instagram hochzuladen. Das ist auch eine Entwicklung, die ein Stück weit das gleiche Prinzip ja aufgreift. Da geht es auch um Aussehen, da geht es auch um Darstellung von etwas. Und ich würde das noch nicht mal pathologisieren, also sprich schlecht reden wollen oder dass es einen krankheitswertigen Aspekt mit sich trägt zwingend. Das denke ich mal gar nicht unbedingt. Ich glaube, die Art und Weise, was wir mit Mediennutzung erreichen wollen und auch die Häufigkeit und eben auch die Frequenz und haben wir noch genügend Alternativen für unsere Mediennutzung und das, was wir da an Funktionen auch mit ausführen, dass das entscheidend ist.
Jetzt haben wir über die Geschlechter gesprochen. Wie ist denn mit der Altersstruktur? Ich kann mir vorstellen, jetzt die über 70-Jährigen wird es jetzt nicht mehr unbedingt so betreffen, wenn dann alles unter 70. Aber da geht es dann richtig los.
Also wir haben das gleiche Phänomen bei der Medienabhängigkeit wie auch bei allen anderen Suchtformen. Tatsächlich ist es so, dass es über alle Altersstrukturen hinweg zu finden ist. Und es gibt auch mittlerweile viele Angebote, die eben auf ältere Generationen zugeschnitten sind, die aber auch mit Glücksspielelementen arbeiten, die teilweise auch mit eben den klassischen und auch operanten Konditionierungsmöglichkeiten arbeiten, also sprich mit Belohnung, aber eben nicht jedes Mal erfolgender Belohnung, sondern intermittierend, also immer auf Zufall auch durchaus basierender und quasi willkürlich erfolgender Belohnungszeiten, sodass nicht mehr klar ist, wann werde ich eigentlich belohnt und quasi anhaltend dieser Belohnungswunsch aufrechterhalten wird im Gehirn. Was ich da nennen kann, sind zum Beispiel Applikationen, die mit Gehirnjogging auch arbeiten, die dann so Gamification-Elemente auch enthalten, die teilweise aber auch so kleine Social- und Minigames, die auch durchaus von älteren Generationen, von Rentnern gespielt werden. Und da sind eben teilweise auch massive Glücksspielelemente, da haben die auch das Phänomen von Mikrotransaktionen, die sie tätigen, um sich halt Spielwerte Vorteile zu erkaufen. Das sind alles Phänomene, die eben auch durchaus die älteren Generationen betreffen. Natürlich ist es so, dass die, dadurch, dass die nicht so, also nicht unbedingt Digital Native, sondern eher Digital Immigrants sind, wenn sie dann eben Smartphones und Co. benutzen, nicht ganz so vorbereitet auf eine süchtige Nutzung. Das kann man vielleicht schon argumentieren, aber auch hier gibt es noch relativ viel Forschung, die notwendig ist.
Kann man denn was zu den Zahlen sagen, wie viele Menschen überhaupt in unserem Land betroffen sind? Weil es gibt ja bestimmt auch eine große Dunkelziffer.
Also es gab eine sehr groß angelegte und auch von der Bundesregierung damals geförderte Studie im Jahr 2013 namens Pinta-Diari um die Forscher Professor Bischof und Professor Rumpf herum, beziehungsweise nur bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob ich den Herrn Rumpf aus Versehen zum Professor gemacht habe. Auf jeden Fall sind das die beiden Forschernamen, die halt entscheidend sind und wichtig sind. Und in dieser Studie kam halt eben durchaus raus, dass die 14- bis 64-Jährigen im Umfang von bis zu 1% betroffen sind. Wenn man das mit anderen Störungsbildern, wie zum Beispiel Essstörungen oder auch einer Medikamentenabhängigkeit vergleicht, dann ist das etwas mehr durchaus als das, was eben bei diesen Störungsbildern an Zahlen auftaucht. Und wenn wir von 1% im Jahr 2013 sprechen, dann sind das circa 500.000 Einwohner Deutschlands in dieser Altersgruppe. Wir können mittlerweile auch nach neueren Studienergebnissen davon ausgehen, dass diese 1% schon lange nicht mehr haltbar sind, dass wir eher uns im Bereich von 2-3% mittlerweile begeben.
Also so 1 Million, 1,5 Millionen Medienabhängige.
Da können Sie sehr von ausgehen und wir haben durchaus auch noch einen relativ großen Anteil an Menschen, die Medien auf eine missbräuchliche, dysfunktionale Art und Weise nutzen, also in der Risikozone sich bewegen, ohne vielleicht darüber auch ausreichend aufgeklärt zu sein. Und da gehen wir auch nochmal durchaus von so weiteren circa 1-2% mindestens mal aus.
Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt hat in den 70er Jahren mal einen fernsehfreien Tag vorgeschlagen. Damals gab es noch nicht so viele Medien wie heute. Er ist damals gescheitert, weil seine Idee war eben, dass man da mal wieder ein bisschen mit der Familie sich beschäftigt, Gesellschaftsspiel macht und. Was können wir denn heute tun mit dieser Erkenntnis, Medienabhängigkeit? Wie kann man dem vorbeugen? Man kann ja nicht einfach einen Stecker ziehen.
Ich denke, dass Verbote und auch starke Reglementierungen Eingriffe darstellen, die bei denjenigen, die bereits süchtig spielen, süchtig Medien auch in anderen Domänen nutzen, ohnehin nicht fruchten und nicht wirken. Da geht es um ganz andere Phänomene mittlerweile schon. Da geht es eher darum, dass da zum Beispiel halt die Dysfunktionalität im Vordergrund steht. Also warum werden die Medien eigentlich in so einer suchtartigen, exzessiven Art und Weise genutzt? Warum ist die Realität auf der anderen Seite nicht mehr attraktiv genug? Warum war sie vielleicht nie attraktiv genug? Warum hat sich derjenige, der dann irgendwann später exzessiv oder sogar süchtig Medien nutzt, in diese Welt zurückgezogen? Möglicherweise gibt es Schwierigkeiten in der Realität dahingehend, Konflikte nicht bewältigen zu können, sich nicht zuzutrauen und. Und das sind dann die Punkte, wo man wieder ansetzen müsste. Also ein fernsehfreier Tag in den 70ern finde ich durchaus auch heute noch sehr interessant und sympathisch, die Idee. Nur wir holen damit eben nicht diejenigen ab, die in der Risikozone sind oder die eben schon auch in der Suchtzone sind. Und ich glaube, es muss einfach deutlich attraktivere Angebote in der Realität geben und auch, ich sag mal, wir müssen, glaube ich, uns ein Stück weit die Bildsprache und auch überhaupt die Sprache der medialen Welt, wenn ich es vielleicht so formulieren darf, aneignen und auch zunutze machen. Es ist ja doch ein sehr starker Kontrast, wenn Sie bei Facebook, sag ich mal, sich durch eine Timeline scrollen, dann ist das doch etwas anderes, als wenn Sie durch ein Printmedium blättern oder als wenn Sie in der Bahn Gesprächen lauschen.
Aber jetzt haben Sie ein paar Punkte angesprochen. Interessant ist sozusagen die Realität attraktiver gestalten. Aber Sie hatten vorhin auch das Wort der Digital Natives angesprochen, also der digitalen Eingeborenen, die sozusagen gar nicht mehr in einer anderen Welt die Analoge kennen. Also Stichwort Kinder und Schule. Also wäre es nicht auch wichtig, wirklich eine gute Medienkunde an den Schulen einzuführen, wenn es die nicht schon gibt teilweise?
Genau, also was ich halt für sinnvoll halte, ist, dass im Zuge der Digitalisierung ja auch relativ viele Geräte an die Schulen gekommen sind und dass eben auch relativ viele neue Inhalte jetzt benutzt werden können und dass gleichzeitig zu dieser durchaus, ich finde, auch mitunter begrüßenswerten Entwicklung, dass dann eben gleichzeitig auch das Suchtpräventive weiter im Vordergrund steht. Und es gibt ja relativ viel Suchtprävention an Schulen, nur das Thema Medienabhängigkeit oder auch Computerspielsucht ist, glaube ich, noch nicht so in allen Bereichen da durchgedrungen. Und wenn man diesen Zweiklang sozusagen mitdenkt, dann kann das, glaube ich, auch gelingen. Und dann ist eine Medienkunde im Sinne von, es wird über die Gerätschaften und über die Inhalte aufgeklärt und wie sie zielgerichtet und funktional genutzt werden können. Und gleichzeitig wird aber auch über die Mediengeräte und über die Inhalte aufgeklärt und wie sie eben missbräuchlich, dysfunktional und eben nicht mehr dem eigenen Ziel dienlich genutzt werden können. Wenn man das so macht und dann eben auch als Erwachsener sozusagen, als Lehrkraft, aber auch als Eltern, Vertreter vielleicht zum Beispiel das Ganze auch vorlebt und auch über die eigene Mediennutzung reflektiert und das Ganze eben auch als Beispiel eventuell sogar zur Verfügung stellt. Ich glaube, dann haben wir eine Chance, auch die jüngeren Zielgruppen zu erreichen, sodass die gar nicht erst in ein exzessives und abhängiges Nutzungsmuster abdriften.
Also Vorbild ist so der eine Punkt, aber wenn ich immer dran denke, mein Großvater bei meinem Vater, als der Kind war, immer, wenn er weggegangen ist, mit einem Fernsehschrank das abgeschlossen, damit er nicht Fernsehen gucken konnte, mein Vater. Was würden Sie denn sonst noch Eltern raten, wie sie da mit ihren Kindern umgehen sollen? Sie haben ja schon gesagt, Verbote bringen da nicht viel. Was sollen sie tun, wenn sie merken, es ist ein bisschen viel, was der kleine Nils da macht?
Also ich kann gerne nochmal auf das Thema Verbote eingehen. Also Es macht Sinn, Gebote zu schaffen. Und zwar bevor Geräte angeschafft werden, bevor Inhalte runtergeladen werden, bevor Apps installiert werden, bevor Computerspiele gekauft werden, bevor Netflix freigeschaltet wird für alle. Macht es Sinn, sich im Vorhinein eben hinzusetzen und zu sagen, das und das möchten wir. Das ist eine Nutzungsform, die fänden wir sinnvoll und das ist die Steigerungsmöglichkeit für die Zukunft. Das ist ja im Grunde im Straßenverkehr nicht viel anders. Da haben Sie am Anfang auch eine Begleitung und Sie fahren vielleicht auf einem Fahrrad mit Stützrädern. Das machen Sie halt eine Zeit lang im Beisein der Eltern. Irgendwann sind die Eltern nicht mehr mit dabei und die Stützräder kommen ab. Aber trotzdem wird weiterhin auf dem Bürgersteig gefahren. Später kommt vielleicht irgendwann mal das erste Mofa hinzu und es wird auf der Straße ordentlich gebrummt. Und später dann noch haben Sie irgendwann den eigenen Führerschein fürs Auto. Und das ist eine Haltung, die ich auch so eins zu eins auf die Mediennutzung übertragen wollen würde, dass eben relativ viel Fremdkontrolle am Anfang stattfindet. Und da bin ich auch ein Stück weit bei Ihnen, dass der Fernsehschrank abgeschlossen wird. Die Frage ist nur, wann ist der Fernsehschrank wieder aufgeschlossen worden? Also ab wann ist die Selbststeuerungsfähigkeit so vorhanden gewesen bei Ihnen, dass Ihr Vater Ihnen das zutrauen konnte, da kann er jetzt mit umgehen, der Junge. Das ist, glaube ich, das, worum es geht. Also dass wir diesen weichen Übergang von der Fremdkontrolle zur Selbstkontrolle auch gestuft herstellen. Und dass wir eben im Einzelnen mit unseren jüngeren Generationen das Ganze vereinbaren. Aber wie gesagt, im Vorhinein, im Sinne von Geboten und dann eben auch in Verbindung mit Angeboten in der Realität, Verbote bei einem bereits süchtigen Nutzer bergen meiner Meinung nach immer nur Beziehungsschädigungen im Kontakt zu Kindern und Jugendlichen, weil die das gar nicht begreifen können. Die können das gar nicht nachvollziehen, aufgrund auch durchaus, da muss man auch die hirnphysiologische Reifung nochmal ein bisschen heranziehen, aufgrund eben dessen, was die Pubertät auch so an Eigenheiten mitbringt. Das heißt also, Verständnis und ein offener Beziehungskanal halte ich an der Stelle für wichtiger als Verbote. Ich glaube, dass man darüber mehr erreichen kann.
Gegen Ende des Gesprächs mal eine Frage zu uns, also zu uns Erwachsenen. Gibt es denn da so Möglichkeiten, wie ich mich so ein bisschen auch mal dieser Medienwelt entziehen kann? Ich habe ein paar Freunde, also wirklich genau ein paar, zwei, die machen sogenanntes Digital Detoxing, nennen sie es selber, das ist die digitale Entgiftung, indem sie sagen, an einem Tag in der Woche, meistens am Sonntag, machen sie alle technischen Geräte aus und gehen nicht an den Computer. Ist das eine Möglichkeit, also dem auch so ein bisschen vorzubeugen?
Genau, also was man machen kann im Kleinen, ist erstmal eigene Regelungen für sich selbst bei vorhandener Selbstkontrolle eben und Selbststeuerungsfähigkeit zu etablieren. Eigene Regelungen kann zum Beispiel bedeuten, es gibt einen Tag, an dem ich gar nichts nutze. Eine andere Regelung kann aber auch sein, ich möchte mein Handy am Tag maximal 10-mal hervorholen und zwar dann, wann ich das entscheide. Ich schalte alle Push-Nachrichten aus dem Smartphone und so weiter und so fort. Das sind eben so Punkte, die man an kleinen Regelungen für sich selbst etablieren kann. Und im Großen und Ganzen finde ich, ist das auch ein Vorbildcharakter dann durchaus für diejenigen, die vielleicht noch keine eigene Selbstkontrolle oder noch keine eigenen Regelungen installiert haben für sich.
Nun ist,
jetzt ist es so, wenn Sie, sag ich mal, als Erwachsener sich eine Woche Urlaub nehmen und dann entscheiden, an zwei Tagen gucke ich Game of Thrones durch zum Beispiel, dann kann das durchaus noch funktional sein, dann kann das auch durchaus sinnvoll sein, das kann auch durchaus einfach schön sein, einfach mal nichts zu tun. Ich meine, ich möchte das nicht bewerten, ob es hochwertiger ist, zwei Tage lang Game of Thrones zu gucken, zwei Tage lang am Strand zu sitzen oder zwei Tage lang auf dem Nürburgring zum Beispiel Autos zu fahren. Ich möchte das nicht beurteilen. Das muss jeder auch individuell irgendwo für sich noch ein Stück weit mit entscheiden.
Nun haben Sie das ja zum Beruf. Wie ist das eigentlich bei Ihnen selber? Sie sind ja so sensibilisiert auf das Thema. Also weiß ja nicht, ob die Beispiele Sie bringen, Sie dann selbst zu treffen, dass Sie dann eben sagen, in meinem Urlaub zwei Tage Game of Thrones und dann einen Strandtag. Wie gehen Sie selbst damit um?
Also ich versuche mich da tatsächlich auch an das zu halten, was ich sage. Ich habe eigene Regelungen irgendwie im Umgang mit meinem Smartphone. Das ist natürlich auch so, dass ich durch die Beschäftigung mit dem Thema in den letzten 5 bis 6 Jahren circa ja auch zunehmend gemerkt habe, so, ah ja, okay, auch da hatte ich das Gerät aber auch kassiert und an der und der Stelle hat das Gerät einen Algorithmus oder die Applikation hat einen Algorithmus, den ich noch gar nicht verstanden hatte. Nur noch mal kurz auf die Push-Nachrichten eingegangen. Ich habe die bei mir komplett ausgestellt, weil ich...
Das müssen Sie nochmal den Eltern erklären. Die Push-Nachrichten sind quasi die jemand dann aufstellt.
Also Push-Nachricht im Grunde einfach bei WhatsApp, wenn Sie eine Nachricht bekommen, dann macht das Gerät ein Geräusch oder es blinkt irgendwie eine LED oder wenn Sie sozusagen bei Amazon irgendeinen Sale haben, es gibt übrigens noch andere große Versandhäuser online, zum Beispiel Otto und bei WhatsApp gibt es noch andere Konkurrenten, wie zum Beispiel Snapchat und so weiter, nur dass ich nicht hier in den Verdacht von Schleichwerbung reingeraten sollte. Ja. Auf jeden Fall ist mir wichtig zu sagen, diese Push-Nachrichten, die steuern doch letzten Endes, wann wir auf das Gerät schauen. Nämlich wir kriegen eine Nachricht und wir kriegen irgendwie ein LED, was blinkt und das Gerät signalisiert uns damit doch, ja, es ist eine neue Nachricht vorhanden, guck doch mal nach. Und dann mache ich das, dann hole ich das Handy raus und schaue nach und sehe, okay, da hat mir jemand geschrieben, und an der Stelle kontrolliere ich ja nicht mehr das Gerät. An der Stelle entscheide ja ich nicht mehr, kriege ich eine neue Nachricht mit, möchte ich das jetzt gerade mitbekommen oder nicht, sondern das Gerät hat mir schon einen Hinweischarakter, hat mir schon einen Anreiz gegeben, es rauszuholen und nachzuschauen. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich halt selber für mich auch aufpassen muss. Ich bin für so total anfällig, so Push-Nachrichten, die kriegen mich. Ne? Dann habe ich total Bock, dann gucke ich den Sale durch bei Amazon oder sonst irgendwas. Und dann weiß ich auch, dann sind vielleicht 10 Minuten, dann sind vielleicht 15 Minuten weg. Und das möchte ich nicht. Ne? Und an der Stelle limitiere ich das Ganze auch. Ich bin selbst auch gerne Computerspieler gewesen, nur finde ich jetzt heute keine Zeit mehr dazu. Dann kommen irgendwann berufliche und auch private Verpflichtungen und auch Entscheidungen dazu. Und dann wird die Zeit auch immer kostbarer. Und dann entscheide ich für mich durchaus auch, möchte ich die jetzt vom Computer, vor einem Computerspiel verbringen oder möchte ich die bei einem Abendessen in einem Restaurant verbringen? Möchte ich die backend verbringen oder möchte ich die meine Timeline bei Facebook durchsurfend verbringen?
Ist vielleicht auch eine Frage des Alters, diese Erkenntnis. Also, dass man sich dessen bewusst wird. Also ich glaube, so ein 14-Jähriger wird das noch nicht sofort erkennen. So.
Nee, ne, genau. Und da muss man aber auch dann vielleicht mit dem 14-Jährigen schon ins Gespräch zu gehen und zu sagen, okay, es gibt ja auch noch andere Lebensbereiche durchaus, die gewisse Wertigkeiten vorbehalten. Nur diese Erfahrungen müssen halt gemacht werden. Und optimalerweise werden diese Erfahrungen, dass auch andere Lebensbereiche einfach gute Laune bringen können, dass sie Spaß machen können, dass sie locker sein können, dass man mit seinen Kompetenzen, die man vielleicht als 8-Jährige oder auch als 7-Jährige oder als 6-Jährige hat, dass man schon etwas bewirken kann, dass man etwas erreichen kann, dass man wichtig ist, dass man gehört wird. Also sprich, dass die ganz normale kindliche Entwicklung auch gefördert wird und begleitet wird, sodass eben in der Realität ein positives Selbstkonzept ausgebildet wird. Wenn das gelingt, dann glaube ich, gibt es nicht unbedingt eine riesengroße Gefahr, in virtuelle Medienwelten so abzudriften.
Ich habe jetzt gesprochen mit dem Diplompsychologen Stefan Pitten. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Hucke.